Deutschlandfunk, eine Welt.
Er war ein brutaler Drogenboss, doch knapp 3 Jahrzehnte nach seinem Tod wird Pablo Escobar in Kolumbien teilweise weiter als eine Art Robin Hood verehrt. Thema am Ende unserer Sendung. Außerdem im Programm ein Gespräch zu Regeln für autonome Waffensysteme. Die internationalen Verhandlungen darüber werden nächste Woche fortgesetzt. Gleich geht es aber erstmal um Libyen und um die Frage, ob die geplanten Wahlen dort wirklich stattfinden können. Ich bin Bastian Rudde. Herzlich willkommen zum Auslandsjournal im Deutschlandfunk am Samstagnachmittag. Zwar wurde vor gut einem Jahr eine Waffenruhe vereinbart und anschließend eine Übergangsregierung installiert, doch die Lage in Libyen, sie ist weiter angespannt. Das Land hat etwa 10 Jahre Krieg hinter sich. Bis zur Waffenruhe standen sich Truppen des Generals Khalifa Haftar und einer von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung gegenüber. Die Interessen anderer Staaten, wie unter anderem Russlands, Frankreichs oder der Türkei, spielen weiter eine wichtige Rolle in Libyen. Im Land befinden sich Zehntausende Söldner. Vor diesem Hintergrund sollen am 24. Dezember Präsidentschaftswahlen stattfinden. Doch kurz davor hat nun der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Jan Kubisch, seinen Rücktritt angekündigt, verknüpft mit einer Warnung, verlesen von einem Sprecher der UNO.
Er warnte, dass das politische Klima weiter sehr polarisiert ist. Er stellte fest, dass es weiter lautstarken Protest gibt gegen Wahlen unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig kommen Spannungen darüber auf, wie geeignet einige bekannte Kandidaten sind.
Ob es in Libyen also wirklich zu den geplanten Wahlen kommt, das scheint fraglich. Und das kann ich jetzt besprechen mit Björn Blaschke, unserem Korrespondenten in der Region. Guten Tag, Herr Blaschke.
Guten Tag.
Herr Blaschke, blicken wir zuerst mal auf das Personaltableau. Diese Woche ist die Frist für Bewerberinnen und Bewerber um das Präsidentenamt abgelaufen. Welche Namen, die den Konflikt in den letzten Jahren geprägt haben, sind denn dabei?
Na, es sind insgesamt 98 Namen auf dieser Liste und 3 sind zumindest so halbwegs bekannt und die finde ich auch relativ wichtig. Da ist einmal Abdelhamid Dbeibeh, der ist der derzeitige Vorsitzende des Präsidialrates in Libyen und damit zumindest den Libyern relativ bekannt und auch auf dem internationalen Tableau mittlerweile einer der Leute, die eben auch immer wieder auftreten. Dann haben wir noch Khalifa Haftar, der ist der Anführer, kann man sagen, der größten Miliz des Ostens, also das Land Libyen ist gespalten, kann man immer noch sagen. Das ist ja auch eben in dem O-Ton angeklungen, zwischen Ost und West. Einerseits dem Osten mit der Stadt Benghazi und da ist eben Khalifa Haftar der wichtigste Milizenchef, kann man sagen. Er wird immer wieder als General bezeichnet, aber ich glaube, man muss einfach sagen, er ist ein Warlord, ein Milizenchef. Der ist aufgestellt, der hat kandidiert und er ist offensichtlich auch nicht besonders strittig als Kandidat. Und das, obwohl Human Rights Watch beispielsweise noch in der vergangenen Woche, als ich mit denen geredet habe, gesagt haben, also dieser Mann ist auf jeden Fall verdächtig, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Ein anderer Kandidat oder halber Kandidat ist Saif al-Gaddafi. Das ist der Sohn von Muammar al-Gaddafi. Der ist angeklagt worden mittlerweile wegen Menschenrechtsverbrechen, beziehungsweise es ist der Internationale Strafgerichtshof, der seine Auslieferung verlangt, um ihn eben vor Gericht zu stellen. Das macht es natürlich auch etwas problematisch. Ihm wurde die Kandidatur entzogen in der Zwischenzeit, aber er hat noch ein Einspruchsrecht. Und die Frist ist, soweit ich weiß, noch nicht abgelaufen. Und insofern könnte er immer noch Kandidat werden. Er ist im eigenen Land bereits verurteilt worden, aber eben auch noch nicht in Haft gegangen.
Gibt es denn, kann man sagen, dass es auf einen bestimmten Favoriten hinausläuft?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass Khalifa Haftar sehr viele Anhänger hat und hat auch wichtige Unterstützer auf der internationalen Ebene. Insofern hat er, denke ich, schon gewisse Chancen. Ich glaube auch, dass Saif al-Gaddafi Chancen hätte, wenn er denn tatsächlich sich zur Wahl stellen dürfte, weil Gaddafi immer mehr Anhänger hat und er als sozusagen sein natürlicher Nachfolger eine gewisse Autorität darstellt, egal ob er jetzt während der Proteste 2011 Menschen hat töten lassen oder nicht. Sicht. Das sehen dann eben doch so manche Libyer nicht. Ich habe selber erlebt am Flughafen in Tripolis, dass das dortige Personal gesagt hat, Gaddafi ist unser einziger Führer. Und da liegt dann der Gedanke nahe, dass sein Sohn eben, wie gesagt, als natürlicher Nachfolger auch gute Chancen hätte. Ich glaube, dass Abdulhamid Dbeibeh auch Chancen hat, aber eben eher im Westen des Landes, wo er eben auch in Tripolis jetzt herrscht.
Also halte ich nochmal fest, einer der Kriegstreiber der letzten Jahre als ein Kandidat und ein Verwandter des ehemaligen Machthabers Gaddafi. Was ist das denn für eine Perspektive für Libyen?
Ja, es ist genau das, was Jan Kubisch noch gesagt hatte oder hat verlesen lassen, als er zurückgetreten ist von seinem Posten als UN-Sondergesandter, dass das Land gespalten ist einerseits und dass, wenn man diese Spaltung nicht aufhebt, überwinden kann, dass da halt nach wie vor Bürgerkrieg droht.
Und lässt sich denn diese Spaltung irgendwie überwinden? Gibt es da Anzeichen für?
Na, zumindest versucht man auf internationaler Ebene diese Spaltung zu überwinden und da wirft man eben auch alle Eier in den Korb Wahlen und sagt, wenn diese Wahlen abgehalten werden im Dezember, am 24., Sie sagten es ja, dann ist dieses Ergebnis, das dabei herauskommt, für alle Libyer bindend. Daran haben sich alle Libyer zu halten. Das ist immer wieder, was bei den vergangenen Libyen-Konferenzen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, immer wieder gesagt worden. Man müsse sich daran halten. Das heißt aber natürlich nicht, dass man tatsächlich sich daran halten wird. Und das hat auch was damit zu tun, dass die internationalen Mächte, die in Libyen aktiv sind, weiterhin aktiv sind. Und das, obwohl sie mehrfach dazu aufgefordert worden sind, sich aus dem Land zurückzuziehen mit ihren Milizen, mit ihren Söldnern beziehungsweise mit den regulären Truppen, die sie da stationiert haben.
Aber jeder will offenbar irgendwie seinen Einfluss wahren, wenn ich das richtig raushöre. Ich höre auch aus, diesen Termin am 24. Dezember, den halten Sie für äußerst fragil.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, die internationale Staatengemeinschaft, wenn man sie als einen monolithischen Block sehen will, verlangt immer wieder, dass diese Wahl stattfindet. Ich spreche momentan immer nur von einer Wahl, weil tatsächlich eben immer noch fraglich ist, ob eine Wahl oder zwei Wahlen stattfinden, nämlich die Präsidentschaftswahl auf der einen Seite und die Parlamentswahl auf der anderen. Auch das ist noch strittig. Aber alle halten daran fest und sagen, diese Wahlen müssen stattfinden, obwohl man sich eben von einer, nämlich der Parlamentswahl, schon längst verabschiedet hat, zumindest in der einen Hälfte Libyens. Es ist sehr konfus, ich weiß.
Herr Blaschke, ich möchte mit Ihnen noch mal zu sprechen kommen auf Jan Kubisch, den Sondergesandten der Vereinten Nationen, der seinen Rücktritt angekündigt hat und am 10. Dezember, also ungefähr zwei Wochen vor der geplanten Wahl, nicht mehr weitermachen will. Er hat diesen Rücktritt nicht so wirklich begründet. Haben Sie eine Erklärung?
Es ist tatsächlich unklar, also zumindest offiziell, warum er gegangen ist. Es gibt mehrere Überlegungen, was dahinter stecken könnte. Auf der einen Seite heißt es, er habe sich mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres überworfen. Und zwar habe er Kubisch ein Wahlgesetz unterstützt, das der Osten, also wie gesagt, die Kraft, die in Benghazi eher aktiv ist, herausgebracht hat und auch unterschrieben hat. Das ist allerdings wiederum dann nicht dem zweiten Parlament, dem in Tripolis, vorgelegt worden. Und dieses Parlament hat eben Nein dazu gesagt, zumindest unter der Hand. Also darüber hat es einen Streit gegeben und gleichzeitig soll es eben auch Probleme geben im UN-Sicherheitsrat. Der UN-Sicherheitsrat ist, das wissen wir, grundsätzlich zerstritten. Da hat es Streit gegeben zwischen Großbritannien und Russland. Soll der Sitz der UN von Genf nach Tripolis verlegt werden oder nicht? Das war letztlich der Auslöser. Man hat es nachher gemacht, aber es hat Streit gegeben.
Letzte Frage und mit der Bitte um eine recht kurze Antwort. Wie wichtig wäre es denn, dass es schnell einen Nachfolger gibt, oder sind die Vereinten Nationen in Libyen gar nicht so wichtig?
Na, sie sind, glaube ich, schon als Vermittler sehr wichtig und insofern ist es auch wichtig, bald einen Nachfolger zu finden. Allerdings ist es so, dass in der Vergangenheit grundsätzlich die Wahl eines UN-Sondergesandten für Libyen mit Problemen verbunden war. Das dürfte sich hinziehen.
Björn Blaschke, vielen Dank für diese Einschätzungen ungefähr einen Monat vor den geplanten Präsidentschaftswahlen in Libyen. Man kann nach Libyen schauen, so wie wir eben in dieser Sendung. Man kann aber auch die Ostukraine in den Blick nehmen, Syrien, Afghanistan, Mali oder den Jemen. Alles Schauplätze für Kriege oder kriegerische Konflikte. Die Waffenkonvention der Vereinten Nationen versucht, für solche Auseinandersetzungen zumindest einen gewissen Rahmen zu setzen. Sie trat 1983 in Kraft und wurde stetig erweitert. Es finden sich darin zum Beispiel Regeln für oder Verbote von Landminen, Splitterbomben oder Laserwaffen. Seit 7 Jahren laufen bei den Vereinten Nationen Gespräche, ob und wie ein recht neues Feld der Aufrüstung in die Konvention einfließen soll. Es geht um autonome Waffensysteme, die ihr Ziel also alleine auswählen und bekämpfen können. Kritiker sprechen von Killer Robots, Tötungsmaschinen. Nächste Woche sollen die Gespräche darüber in die nächste Runde gehen und auch Anja Dahlmann ist wieder als externe Expertin nach Genf eingeladen worden. Sie leitet das Berliner Büro des Institutes für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ich konnte vor dieser Sendung mit Anja Dahlmann sprechen und habe sie zuerst gefragt, worum es bei autonomen Waffensystemen ganz genau geht.
Nun, eine internationale Definition von autonomen Waffensystemen gibt es noch nicht, also auch nicht im Rahmen dieser UN-Waffenkonvention. Aber es gibt eine Art Arbeitsdefinition und danach sind das Waffensysteme, die Autonomie in den kritischen Funktionen haben, also bei der Zielauswahl und Bekämpfung keinen weiteren menschlichen Eingriff brauchen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, alles vom U-Boot über den Panzer bis hin zur Drohne.
Das heißt zum Verständnis, es geht nicht um Waffen, die voll autonom sind, sondern auch um Waffensystem, die autonome Komponenten haben sozusagen.
Genau, es geht letztlich um autonome Fähigkeiten in der Zielauswahl und Bekämpfung, also in diesem militärischen Prozess.
Ja. Und kommt das schon zum Einsatz?
Wir sehen das in bestimmten Vorläufersystemen, gerade in Bezug auf reine Verteidigungssysteme. Aber in Zukunft wird das auch umfassender sein und beispielsweise ja, mehr in Drohnen, die jetzt ferngesteuert sind. Da werden wir mehr autonome Funktionen sehen. Zum Beispiel auch im Future Combat Air System, an dem Deutschland, Frankreich und Spanien im Moment arbeiten.
Wenn Sie schon ein paar Staaten nennen, welche Länder oder vielleicht auch welche Konzerne treiben autonome Waffen voran?
Bei den Ländern sehen wir insbesondere zum Beispiel die USA, die sehr, sehr viel Geld investieren und große Programme haben, um autonome Funktionen in Waffensystemen einzubauen. Zu entwickeln, aber auch Australien und Israel sind da dabei. Auch Russland und China investieren sehr viel. Aber ja, eben auch europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich sind zumindest mit bestimmten Waffensystemen auch dabei.
Können Sie uns noch ein paar konkrete Beispiele nennen, woran diese Staaten genau arbeiten?
Also Russland arbeitet beispielsweise an einem Panzer, der autonome Funktionen haben soll. Die USA haben zum Beispiel das sogenannte Skyborg-Programm. Da geht es auch letztlich um eine Komponente, die man in Drohnen einbauen kann und die auch das Mensch-Maschine-Teaming ermöglichen soll. Also beispielsweise bemannte Kampfflugzeuge und unbemannte autonome Drohnen, die dann zusammen unterwegs sein sollen. Wir sehen aber auch Schiffe und U-Boote, wo es in diese Richtung geht.
Mensch oder Maschine, Sie haben es schon gesagt, wer entscheidet, wer trägt am Ende auch die Verantwortung oder anders gefragt, was verändert sich denn in Kriegen oder Konflikten durch autonome Waffen?
Die größte Veränderung durch autonome Waffen oder durch autonome Funktionen wird die Geschwindigkeit sein. Wenn man beispielsweise jetzt eine ferngesteuerte Drohne hätte, hat man immer die Kommunikationsverbindung zwischen Mensch und Maschine. Die ist relativ langsam und auch der Mensch braucht einen Moment, um zu entscheiden. Wenn man das alles auf die Plattform auslagert, schließt man diese sogenannte Sensor-to-Shooter-Gap und macht sie sehr, sehr klein. Das heißt, es sind sehr viel schnellere Reaktionen zum Beispiel möglich. Das ist ein großer militärischer Vorteil. Kann natürlich auch bestimmte Risiken bergen. Und genau das einzuhegen, darum geht es dann auch in diesen Gesprächen in Genf nächste Woche.
Ich möchte gerne noch das Wort Risiko aufgreifen. Wo genau liegt die Gefahr dieser Systeme, die Sie beschreiben?
Das besondere Risiko dieser Waffensysteme und auch der erhöhten Geschwindigkeit in der Kriegsführung liegt zum einen in der möglichen Konflikteskalation. Also dass Menschen generell nicht mehr die Möglichkeit haben, bei Fehlentscheidungen des Waffensystems einzugreifen. Und bestehende Konflikte können dadurch verschärft werden. Zudem sinkt auch die Berechenbarkeit, was passieren wird, gerade wenn gegnerische autonome Waffensysteme aufeinandertreffen. Das kann man vorher nicht trainieren, wie insbesondere diese Algorithmen dann aufeinander reagieren werden. Hinzu kommen auch noch rechtliche und ethische Fragen, denn eben durch diese erhöhte Geschwindigkeit und durch die starke Automatisierung im Zielprozess verliert der Mensch in gewisser Weise ein Stück der Kontrolle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist hier rechtlich verantwortlich? Können die Prinzipien des humanitären Völkerrechts noch eingehalten werden? Und haben wir nicht auch ein ethisches Problem, zum Beispiel mit der Menschenwürde, wenn der Mensch als Ziel letztlich nur noch ein Datenpunkt ist?
Wie lautet da Ihre Einschätzung?
Meiner Einschätzung nach sind diese Bedenken durchaus gerechtfertigt. In Bezug auf die rechtlichen Fragen kann das Waffensystem selber, also die Plattform, zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden, kann die Verhältnismäßigkeitsabwägungen treffen. Und selbst wenn das möglich ist, muss nicht trotzdem der Mensch diese rechtliche Entscheidung treffen, denn der Mensch ist am Ende verantwortlich dafür. Also hier stellen sich ganz grundsätzliche Fragen und ich sehe auch diese Bedenken der Menschenwürde ganz ähnlich und teile das.
Und um all diese Punkte geht es jetzt, Sie haben es schon angesprochen, bei den Vereinten Nationen. Seit einigen Jahren laufen die Gespräche. Nächste Woche gehen sie weiter. An welchem Punkt sind wir inhaltlich jetzt?
Inhaltlich haben sich die Staaten so langsam darauf verständigt, dass es vor allem um die Mensch-Maschine-Interaktion geht, also etwas weniger um die konkrete Definition eines autonomen Waffensystems oder der Technologie dahinter. Das ist auch wichtig, die zu verstehen, aber das ist nicht der Kern der Regulierung, sondern im Kern der Regulierung muss die Mensch-Maschine-Interaktion stehen und insbesondere die Frage nach der menschlichen Kontrolle.
Kann man denn eine Trennlinie ziehen, welche Staaten eher für eine Regulierung sind und welche eher dagegen? Wer leistet Widerstand?
Man kann das relativ gut trennen, insbesondere in Staaten, die gerade sehr viel Geld in diese Technologie investieren. Die sind eher gegen eine Regulierung, während Staaten, die diese Technologien auf absehbare Zeit nicht haben werden, setzen sich eher für ein Verbot ein. Also es gibt eine starke Gruppe, dazu gehört Österreich als einziges EU-Mitglied und beispielsweise auch Brasilien und Chile. Die sind ganz klar für ein Verbot autonomer Waffensysteme, während die USA und Russland sich sehr dagegen aussprechen.
Die Waffenkonvention, die wurde immer wieder erweitert und hat Stand jetzt 5 Protokolle. Sollte es denn Ihrer Meinung nach auch ein Protokoll zu autonomen Waffen geben?
Ich denke, ein weiteres Protokoll und eine rechtliche Verbindlichkeit wäre da sehr wichtig bei dem Thema. Das kann ein Verbot autonomer Waffensysteme enthalten oder aber zumindest eine Regulierung, die eben diese menschliche Kontrolle über den Gewalteinsatz gebietet und ausgestaltet, was genau das bedeutet. Aus meiner Sicht ist das wichtig, um ja, diese Verbindlichkeit auch zwischen den Staaten zu schaffen.
Ein Verbot, das ist ja genau das, was Kritiker fordern. Sehen Sie das irgendwann kommen?
Im Moment bin ich nicht sehr optimistisch, dass wir ein starkes Verbot autonomer Waffensysteme bekommen werden, weil es eben so starken Widerstand von beispielsweise USA und Russland gibt und die Konvention immer im Konsens entscheidet. Aber dennoch hege ich die Hoffnung, dass sich mit weiteren Verhandlungen vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine Regelung finden wird.
Worum konkret soll es denn bei den Gesprächen jetzt nächste Woche gehen?
Zum einen wird es nächste Woche wieder um Inhalte gehen, also zum Beispiel die Rolle des Menschen. Aber es wird auch darum gehen, ein neues Mandat zu schaffen fürs nächste Jahr. Und hier gibt es die Chance, dass man ein Verhandlungsmandat schafft, also dass die Staaten sich darauf einigen, jetzt wirklich über ein neues Protokoll der CCW zu sprechen und nicht nur über mögliche Elemente davon.
Abschließend noch der Blick in den Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP diese Woche vorgelegt haben. Ich zitiere mal daraus: Letale, autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. Dieses aktive Vorantreiben, wie sollte das Ihrer Meinung nach aussehen aus Deutschland?
Aus meiner Sicht sollte Deutschland sich weiter, wie auch bisher, konstruktiv in den Verhandlungsprozess in Genf einbringen und sich hier aber noch klarer als bisher positionieren. Also wirklich deutlich sagen, wir fordern ein rechtlich verbindliches Instrument, ein neues Protokoll zu dieser Konvention. Das ist bisher in dieser Schärfe ausgeblieben und das fehlt mir auch in dieser Formulierung im Koalitionsvertrag. Hier ist wieder, wie auch beim letzten Mal, von einer Ächtung die Rede. Und dieser Begriff ist ein bisschen vager, als sozusagen zu sagen, wir wollen ein Verbot autonomer Waffensysteme.
Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Sie ist als externe Expertin seit Jahren beteiligt an den Verhandlungen der Vereinten Nationen über autonome Waffensysteme. Nächste Woche sollen die Gespräche in Genf fortgesetzt werden. Die USA nannten ihn ihren Staatsfeind Nummer 1, denn es war sein Kokain, das den ganzen Kontinent und auch andere Teile der Welt überschwemmte. Pablo Escobar ist einer der mächtigsten Drogenbosse der Geschichte. Die Geschäfte seines Kartells aus der Stadt Medellin bescherten ihm unfassbaren Reichtum und Kolumbien den schlechten Ruf einer Narkorepublik. 1993 wurde Pablo Escobar von Drogenfahndern aufgespürt. Seine Anhänger streuten die Geschichte, er sei nicht erschossen worden, sondern habe sich selbst getötet. Diese Version, die hält sich bis heute und allein daran kann man erkennen, dass rund um Escobar teilweise ein gewisser Kult betrieben wird. Nicht nur in diversen Filmen oder Serien, sondern auch in Medellin, seiner Heimatstadt, in der Burkhard Birke an einer Pablo Escobar-Tour teilgenommen hat.
Er ist der kleine Robin Hood Kolumbiens. Er hat zwar so viele Drogen, so viel Kokain verkauft, aber er hat im Gegensatz zur Regierung den Leuten geholfen. Und die pilgern teilweise noch immer an sein Grab. Pablo Emilio Escobar Gaviria wurde im Jardín Montesacro in Envigado, einem Stadtteil Medellins, beerdigt. Sein Grab, ein Familiengrab gleich neben dem Seiteneingang der Friedhofskirche, schmücken stets Blumen. Dafür sorgt vor allem Gilberto. Der ehemalige Bodyguard des Medellin-Kartells spricht immer noch mit hörbarer Bewunderung vom Patron, dem Drogenboss und Robin Hood, obwohl die wilden Zeiten längst vorbei sind. Damals machte ich viel Geld, hatte jede Menge Frauen. Mein großes Laster war der Alkohol. Das ist vorbei. Heute bin ich Sankt Gilberto. Seine Gefängnisstrafe hat der hagere Mann mit kurzgeschorenem grauweißen Haar im roten T-Shirt längst abgesessen. Über Details der Vergangenheit spricht er ungern. Damit steht er in Medellin keineswegs allein da. Die zweitgrößte Stadt Kolumbiens hat sich längst vom Schock des Drogenkrieges der 1980er und 90er Jahre erholt. Hier wohnen die Antioqueños, die fleißigen Schwaben Kolumbiens, die jetzt auch im Begriff sind, die Pandemie erfolgreich hinter sich zu lassen. Normalität ist zurückgekehrt und damit auch der Tourismus. Der lockt auch mit der berühmten Pablo Escobar-Tour. Gilberto und der Friedhof sind der letzte Halt. Wir erzählen die Geschichte, wandeln auf den Spuren Pablo Escobars, kündigte Begleiter Nestor zu Beginn der Tour an und stellte gleich klar, es geht nicht darum, Pablo Escobar zu verherrlichen, sondern zu erfahren, was in Kolumbien passiert ist, damit die Menschen in anderen Ländern verstehen, dass Drogen schlimm sind. Darum geht es. Wir wollen, dass die Besucher einen guten Eindruck von der Stadt bekommen, dass notleidende Menschen hier keine Almosen, sondern eine Chance bekommen. Das ist das Image dieser Stadt. Wohl eher das Image, das sich die Antioqueños gerne geben möchten. Armut und Chancenlosigkeit bleiben unübersehbar, ebenso wie die Spuren Pablo Escobars. Rund um die Stadt gibt es Landhäuser aus seinem Besitz. In Los Olivos, einem bürgerlichen Viertel, steht ein unscheinbares Reihenhaus, auf dessen Dach Escobar am 2. Dezember 1993, nach einem Gespräch per Satellitentelefon mit seinem Sohn in Bogotá, zur Strecke gebracht wurde. Er war nach hinten aufs Dach geflohen und als er die Polizei sah, gab er sich eine Kugel. Denn besser ein Grab in Kolumbien als Gefängnis in den USA, behauptet Touristenführer Nestor. Gut 16 Monate zuvor war der Drogenboss aus der Kathedrale seinem selbstgebauten Gefängnis geflohen, das eher einem Fünf-Sterne-Hotel ähnelte. Escobar wollte einer Auslieferung an die USA entgehen. Von der berüchtigten Kathedrale auf einer Anhöhe über Medellin sind nur noch Ruinen übrig. In Medellin selbst scheint Pablo Escobar jedoch omnipräsent. Nur wenige Minuten vom Luxuswohnviertel Poblado entfernt trägt ein ganzes Stadtviertel seinen Namen, das seine Besucher eingangs mit einem riesigen Graffiti von Escobar begrüßt. In einer ersten Phase verschenkte Escobar 250 komplett eingerichtete Häuser, erzählt Christian. Am Ende waren es 443, aber wegen seiner Verfolgung konnte Escobar nicht alle fertigstellen. Auch Christians Oma profitierte. Sie war vor der Guerilla nach Medellin geflohen, lebte auf dem Müll, bis Pablo Escobar ihr und anderen Notleidenden half. Jahrelang weigerte sich die Stadt, Strom- und Wasserleitungen zu legen. Bis heute hat das auf 9000 Einwohner angewachsene Viertel keine eigene Schule oder ein Gesundheitszentrum. Escobars Mutter Ermilda, eine Lehrerin, hatte eine kleine Schule gegründet. Nach ihrem Tod vor 15 Jahren wurde sie geschlossen. Geblieben ist aber eine kleine Kultstätte mit dem Jesuskind von Atocha als Behüter. Ein übergroßes Porträt von Pablo Escobar, Fotos und andere Gegenstände erinnern an den Gönner.
Vemos que Colombia.
In Kolumbien herrscht doch nur Korruption. Hier sind wir nicht gespalten und denken, die Politiker sind die Guten. Wir beurteilen die Menschen danach, was sie gesät haben. Escobar hat Drogenhandel und Terrorismus gesät. Hier in dieser Gemeinde aber hat er auch etwas anderes gesät, nämlich Integrität und eine bessere Lebensqualität. Der N20er Christian und die Bewohner des Viertels Pablo Escobar, das auf offiziellen Karten quasi nicht existiert, haben kein Vertrauen in den Staat, in die Politik. Die Politiker seien doch genauso Verbrecher wie die Drogenhändler, sagt Christian. Im Viertel hat er mit anderen eine grüne Kooperative gegründet, einen Fußballplatz gebaut und begonnen, Müll zu trennen und zu recyceln. Wenn der Staat nicht hilft, muss man sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Da ist jede Hilfe willkommen. Auch die aus fragwürdigen Quellen wie Drogengeldern? Aus gutem Grund hatte der mächtige Chef des Medellin-Kartells sein Personal in den armen Vierteln rekrutiert und unglaubliche Gräueltaten verüben lassen. Unzählige Morde und 171 Bombenanschläge, so lautet die Bilanz des Drogenterrorismus von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. Natürlich gingen nicht alle allein auf Escobars Konto. Nachzulesen ist diese Information auf einem Marmordenkmal, das anstelle des ehemaligen Wohnhauses Escobars, dem Monaco, errichtet wurde und an die wohl blutigste Phase der jüngeren kolumbianischen Geschichte erinnert. Angelika Redberg, Politologin von der Universidad de los Andes. Escobar war sehr mächtig und hatte an zu vielen Fronten Aktivitäten und sich viele Feinde gemacht. Er ist offen in die Politik gegangen. Für die USA war er das Ziel, der Chef des Bösen, nicht etwa die vielen kleinen Mafiosi. Heutzutage ist das Drogengeschäft rentabler als zu Escobars Zeiten, aber heute konzentriert sich nicht alles auf eine einzige Person. In anderen Worten, der Drogenhandel hat sich sozialisiert. Die Gewalt der Drogenmafia ist im Alltag nicht mehr allgegenwärtig. Sollte man dennoch an die schwierige Zeit mit einer Narkotour erinnern? Es sei nicht gut, an eine schlechte Zeit der Gewalt in Medellin zu erinnern, meint dieser Passant. Wir werden immer wieder mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht. Es wäre schön, andere Gesichter der Stadt zu zeigen. Gut und schlecht sei es, denn man könne ja auch das gewandelte Image der Stadt zeigen. Zwiespältige Reaktion. Die Geschichte von Pablo Escobars Erbe wäre freilich unvollständig ohne die Nilpferde von der Hacienda Napolis. Ohne natürliche Feinde haben sich die von Escobar aus Afrika für seinen Privatzoo damals importierten 4 Tiere inzüchtig auf mittlerweile 80 am Magdalena-Fluss vermehrt und sind zu einer wahren Plage geworden.
Der Drogenboss Pablo Escobar hat Medellin ein zweifelhaftes Erbe hinterlassen. Burkhard Birke war für uns vor Ort. Damit endet unser Auslandsjournal Eine Welt. Am Mikrofon war Bastian Rudde. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende.